Und ich habe mir dazu entschlossen, eine neue Serie anzufangen, weil das jetzt eben relativ kurzfristig war. Das ist jetzt auch mit dem Simon noch nicht abgesprochen. Aber du kannst dich gern anhängen, wenn du möchtest. Ich möchte ein bisschen was über das Vaterunser uns sagen. Das Vaterunser ist ja immer so eine Sache. Wir hatten schon Leute hier, die uns dann auch gefragt haben, warum betet ihr eigentlich nicht das Vaterunser? Das ist für jemanden, der, sagen wir mal, in der evangelischen oder katholischen Kirche groß geworden ist und der sich dort regelmäßig aufhält, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir praktisch nie das Vaterunser beten. Oder ganz, ganz selten. Was nichts damit zu tun hat, dass wir das Vaterunser irgendwie jetzt nicht gut finden würden oder so, sondern was einfach damit zu tun hat, dass wir sagen wir mal, die persönliche Kommunikation mit Gott schätzen und von daher eher das freie Gebet bevorzugen. Trotzdem ist das Vaterunser natürlich ein wichtiger Text und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, weil dieses Vaterunser ja auch von Jesus gegeben wurde, um seinen Jüngern was beizubringen. Jesus hat ja dieses Vaterunser nicht irgendwie in einen luftleeren Raum hineingesprochen, sondern erst von seinen Jüngern gefragt worden. Und die haben zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten. Und dann hat Jesus ihnen das Vaterunser gegeben. Ich erinnere mich noch relativ gut während meines Zivildienstlehrgangs. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. War Anfang der 80er Jahre. Da hatten wir auf unserem Zivildienstlehrgang eine Gruppe, die sich regelmäßig getroffen hat, ich weiß gar nicht, wie lange der ging, ich glaube, der ging 2 Wochen oder sowas, wo wir einfach miteinander die Bibel gelesen haben, wo wir gebetet haben. Und einer aus unserer Gruppe, also da waren einige dabei, die mit dem Glauben gar nichts im Hut hatten, aber es waren auch ein paar dabei, die eben auch gläubig waren und die so eine Gruppe dann gesucht haben und wir uns dann auch gefunden haben. Und da war einer dabei, der gehörte zur Christengemeinde. Zur Christengemeinschaft, so muss ich sagen. Das hört sich nun fast ein bisschen ähnlich an wie unser Name, Freie Christengemeinde, aber ist was ganz anderes. Die Christengemeinschaft, ich weiß nicht, sagt das irgendjemand was von euch? Das sind die Anthroposophen. Genau. Das sind die mit den schiefen Häusern und den keinen rechten Winkeln und sowas. Wer sich ein bisschen mit Kultur und mit Architektur und sowas auskennt, der sieht auch die Einflüsse der anthroposophischen Lehre in manchem Design. Also ein Freund von mir ist Architekt und als der neue ICE damals rauskam, hat er gesagt, da merkt man sehr deutlich, dass der ICE von einem Anthroposophen designt worden ist. Gut, das entzieht sich jetzt so ein bisschen meines Nachvollziehens, also aber er gemeint so, man sieht es an den Farben, man sieht es an den Formen und an den Winkeln und was weiß ich was. Also die legen da offensichtlich ganz viel Wert drauf. Aber das ist nicht der Punkt, sondern wenn wir miteinander gebetet haben, dann hat dieser Anthroposoph nie frei gebetet, sondern hat immer das Vaterunser gebetet. In ein bisschen einer anderen Form. Und wir haben ihn dann auch mal darauf angesprochen und er hat gemeint, ja, als Jesus gefragt wurde, lehre uns beten, hat er das gesagt und deswegen sollen wir so beten und eben auch nicht anders. Und das ist was wir jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen können, weil wir sagen, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, dann meint er damit nicht, ihr sollt genau diese Worte verwenden und dürft nichts anderes sagen. Wenn ich mit meiner Frau immer bloß das Gleiche reden würde und irgendein auswendig gelerntes Verschen immer sagen würde, wenn sie mit mir reden will, dann denke ich, wäre unsere Beziehung relativ schnell beendet. Und wir sind eben der Meinung, also das Gebet nur aufs Vaterunser zu reduzieren, kann sicher nicht der Weg sein. Wir beten das Vaterunser hin und wieder ja auch im Gottesdienst oder so, halt bloß nicht so oft oder nicht so regelmäßig. Aber das Vaterunser ist natürlich wichtig, weil Jesus uns im Vaterunser ein bisschen was zeigt darüber, wie Gebet oder welche Grundlagen es für das Gebet gibt. Und so möchte ich einfach in den nächsten Wochen uns so ein bisschen mitnehmen in dieses Vaterunser hinein. Und das wird vermutlich auch ein Teil dieses TNT Deeper sein. Also für diejenigen, die sich jetzt gefragt haben, warum wir jetzt eine neue Gruppe brauchen, einfach noch ein bisschen zum Hintergrund. Wir hatten früher einen sogenannten Jugendbibelkurs, JubiQ, In der evangelischen Kirche gibt es einen Konfirmationsunterricht. Der Hintergrund ist immer irgendwo dasselbe. Das ist so, wenn die Kinder dann nicht mehr Kinder genannt werden wollen und so in das Alter kommen, wo sie dann so langsam erwachsen werden, innerlich oder gefühlt jedenfalls, und dann auch nicht mehr in Kindergottesdienst gehen, dann ist es gut, ihnen einfach ein bisschen was an die Hand zu geben. Nicht nur, dass sie sich im Gottesdienst besser zurechtfinden, wie Gabi das so ausgedrückt hat, ist noch nie auch so ein bisschen ein Grund, sondern einfach, um ihnen auch ein gutes Fundament zu geben für ihren Glauben. Und das ist so das, was wir damit ausdrücken wollen. So, wenn ihr also Eltern seid und Kinder in dem Alter habt oder jemand kennt, so, das ist sowas, jetzt sage ich mal, sowas Ähnliches wie Konfirmationsunterricht, einfach wo ein gutes Fundament gelegt werden soll, was man im normalen Kindergottesdienst jetzt vielleicht nicht so kann. Und da würden wir euch doch ermutigen, dieses Angebot da anzunehmen. Und im Rahmen dieses Unterrichts könnte ich mir gut vorstellen, dass auch dieses Vaterunser mal miteinander besprochen wird. Und ich denke, auch wenn das für manche Freikirchler etwas ungewöhnlich ist und vielleicht nicht jeder das Vaterunser auswendig kann, denke ich, schadet es nichts, wenn man das kann. Und deswegen würde ich sagen, üben wir das jetzt nochmal miteinander. Und ich würde euch bitten, einfach nochmal miteinander aufzustehen und dass wir das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch setzen. Ja, ich möchte anfangen beim Vater unser, mit dem Vater. Vater unser. Weiß ich dann, was ihr denkt, wenn ihr Vater hört? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Assoziationen. Manche haben vielleicht einen guten Vater gehabt. Oder haben einen guten Vater. Also ich habe zum Beispiel noch einen Vater. Bei den Älteren haben dann vielleicht keinen Vater mehr. Es gibt heute auch viele Kinder, die aufwachsen, die keinen Vater haben. Entweder weil, keine Ahnung, weil die Eltern sich irgendwann mal getrennt haben oder weil der Vater vielleicht auch gar nicht bekannt ist oder was weiß ich. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Schicksale heutzutage. Und je nachdem, welche Beziehung ich oder auch Nichtbeziehung ich zu meinem Vater hatte, hat das Wort Vater natürlich auch einen ganz, ganz verschiedenen Klang. Vater kann was sehr Positives sein. Vater können wir auch sehr, sehr negativ empfinden. Es gibt Kinder, die werden von ihren Vätern misshandelt. Die werden vermutlich, wenn ich davon rede, dass Gott unser Vater ist, eher ein bisschen zusammenzucken oder sich innerlich verkrampfen. Aber wenn wir in der Bibel davon reden oder davon lesen, dass Gott unser Vater ist, dann ist es was von der Bibel her absolut positiv besetzt ist. Also wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die mit dem Konzept Vater so ein Problem hat, die vielleicht keinen guten Vater gehabt haben, dann möchte ich dich einfach bitten, nicht an deinen Vater zu denken, den du vielleicht nicht in guter Erinnerung hast, sondern dir vorzustellen, wie du dir deinen Vater gewünscht hättest, wie dein Vater hätte sein sollen. Und ich möchte versuchen, uns ein bisschen was von dem nahezubringen, was die Bibel uns über unseren Vater sagt, unseren Vater im Himmel. Wenn wir zunächst mal an dem Wort Vater noch ein bisschen dranbleiben, dann steht Vater für einen ganzen Komplex an Konzepten, an Gedanken. Das hängt zunächst mal an unserer Abstammung. Also die Tatsache zum Beispiel, dass ich Hutter heiße, liegt daran, dass mein Vater so hieß. Also das ist was heute ja auch manchmal ein bisschen schwierig wird. Ich habe das jetzt in der Schule immer wieder, da kommen dann Kinder, die heißen anders als ihre Eltern. Und dann gibt's Eltern, wo man nicht mehr weiß, sind die nun eigentlich verheiratet oder nicht, weil sie verschiedene Namen haben. Das ist ja auch, wir haben Leute aus Afrika, jetzt hat sich jemand angemeldet, die kommen aus der Mongolei. Da habe ich dann an die kleine Julia gedacht. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass man ab und zu so erinnert wird, auch zu beten dann. Aber da gibt's dann Regeln, wie die dann heißen. Ich weiß zum Beispiel von den Eritreern, die übernehmen dann als Nachnamen den Vornamen vom Vater und manche, die machen dann eine Mischung aus dem Vater und der Mutter und sowas. Aber Vater hat immer was mit Abstammung zu tun, mit Herkunft, mit also Familie in diesem Sinn, dass ich da irgendwo dazugehöre, in irgendeiner Linie stehe. Manche machen ja auch so Anforschung. Also ich habe das nicht besonders intensiv betrieben, aber ich habe einfach mal so ein bisschen die verschiedenen Daten, die ich so in meiner Verwandtschaft gefunden habe, zusammengetragen und bin auf ganz erstaunliche Dinge gestoßen. Also einer der verzweigten Vorfahren bei mir ist Karl der Große. Ja, habe ich zufällig im Internet gefunden. Allerdings leider nicht in direkter Linie, geht über einen Cousin um die Ecke rum. Aber in meinem Stammbaum steht Karl der Große drin. Das ist schon auch irgendwie was Schönes. Obwohl ich nicht weiß, ob ich da stolz drauf sein soll. Aber wenn wir über Vater reden, dann hängt es auch damit zusammen, mit Abstammung, auch mit Ähnlichkeit. Manche Eigenschaften oder Dinge, Charakterzüge vielleicht auch, die haben wir ja auch von unseren Eltern bekommen. Wir sagen manchmal so im Spaß, wenn ein Kind irgendwie, was weiß ich, jähzornig ist oder so, dann fragen wir so, woher hat er das bloß? Von mir nicht. Ich hab's noch. Vielleicht kennt ihr das. So, also wenn wir von Vater und Kind reden, dann hat es immer auch was damit zu tun, dass wir unseren Eltern irgendwo ein Stück weit ähnlich sind. Ich finde es manchmal ein bisschen erschreckend, wenn ich sehe, wie Eltern aus seltsamen oder schwierigen Verhältnissen kommen und wo die Eltern vielleicht sich auch sagen, also ich möchte mit meinen Kindern mal anders umgehen. Und du dann siehst nach einigen Jahren, dass es halt genau so geworden ist. Viele Leute, die zum Beispiel mit Missbrauch zu tun haben, stellen fest, dass Leute, die ihre Kinder missbrauchen, selber missbraucht worden sind. Wo du dich dann fragst, jetzt hat jemand das doch schmerzhaft selber erfahren, warum tut der das wieder seinen Kindern an? Und wo wir einfach feststellen, manchmal, da gibt's einfach Dinge, die in dieser Vererbung drin sind, wo wir auch ganz, ganz schwierig rauskommen. Manche Dinge sind ja auch ganz positiv, die weitergegeben werden. Gute Charaktereigenschaften oder gute körperliche Merkmale. Mein Vater zum Beispiel, der hatte extrem gute Zähne. Der kam mit mir alles Schaltjahr mal zum Zahnarzt und ich erinnere mich noch daran, dass einer der Zahnärzte sein ganzes Praxisteam hat antanzen lassen und gesagt hat, schauen Sie mal in diesen Mund rein, wenn alle solche Zähne hätten, könnten wir unsere Praxis zumachen. Nun war ich früher viel beim Zahnarzt. Jetzt könnt ihr sagen, habe ich nicht die Zähne meines Vaters geerbt. Das stimmt aber nicht. Ich habe die Zähne meines Vaters, ich habe bloß zu viel Süßigkeiten gegessen. Und als ich das dann irgendwann mal abgestellt habe, hatte ich auch keine Probleme mit dem Zahnarzt. So, also es gibt positive und vielleicht auch nicht so positive Dinge, die wir durchaus an unsere Kinder weitergeben. Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir davon reden, dass Gott unser Vater ist, dann bekommen wir Dinge von Gott mit. Und die Bibel sagt uns, dass der Mensch geschaffen ist, als Ebenbild Gottes, ein Stück als ein Abbild Gottes. Das heißt, wir sind Gott ähnlich. Und das ist auf der einen Seite eine sehr positive Geschichte, wo ich sage, das ehrt mich total, dass ich wissen darf, ich bin Gott ähnlich. Ich bin Gott ähnlich gemacht. Auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung. Vielen Dank. Eine große Herausforderung zu sagen, ich möchte diese Gottesähnlichkeit auch irgendwo ein Stück weit zum Ausdruck kommen lassen. Und ich stelle fest, dass da durchaus zwei verschiedene Naturen in mir drin sind. Also da können wir jetzt noch ganz, ganz viel dazu sagen, aber vielleicht lasse ich es einfach mal dabei. Vielleicht nur eine Sache, wo ich manchmal denke, wo wir ein bisschen mehr daran denken müssen. Ihr wisst, wie Gott diese Welt gemacht hat. Also manche sind ja noch in diesem mittelalterlichen Glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich gehöre auch dazu. Und Gott hat die Welt wie gemacht? Durch sein Wort, genau. Er hat gesprochen, das heißt immer, und Gott sprach und es wurde.
gibt bloß zwei Ausnahmen. Wisst ihr das? Wo hat Gott nicht gesprochen? Beim Menschen, genau. Und zwar sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Der Mann wurde aus Dreck gemacht und die Frau aus einer Rippe. Kann man sich jetzt überlegen, was edler ist. Daher kommt auch der schwäbische Ausdruck, die Rippe. Was meistens nicht so ganz positiv gemeint ist, aber hat einen biblischen Hintergrund. Gut, und Gott hat gesprochen und es wurde. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, dass wir in Gottes Ebenbild gemacht sind. Und dass wir deswegen ein bisschen aufpassen müssen, was wir reden. Also es ist nicht ganz so bei uns, wie es bei Gott ist, dass wenn Gott spricht, dann wird das auch. Aber unsere Worte haben durchaus Auswirkungen. Und deswegen sollten wir darauf achten, was wir sagen. Also grundsätzlich, was wir sagen, aber zum Beispiel auch, was wir aussprechen über unsere Kinder, über unsere Familie, über unsere Nachbarn, über unsere Arbeitskollegen. Diese Worte haben Macht. Und es liegt daran, dass wir Gottes Ebenbilder sind. Gut. Vater hat auch was zu tun mit einer gewissen Rangordnung. Also die Bibel spricht ja von im ersten Gebot, das eine Verheißung hat, davon, dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen und dass darauf eine Verheißung liegt. So, dass wir unsere Eltern ehren sollen, hat also was damit zu tun, dass es hier eine gewisse Rangordnung gibt. Hat nichts damit zu tun, dass jemand wertvoller ist, also die Eltern sind nicht wertvoller als die Kinder. Aber es gibt eine gewisse Rangordnung. Das ist ein Konzept, was uns, habe ich so den Eindruck, in unserer modernen Gesellschaft immer mehr abhanden kommt, dass es durchaus einen Unterschied geben kann zwischen einer unterschiedlichen Rangfolge und einer unterschiedlichen Wertung. Wir haben das so auch mit Emanzipation und mit was weiß ich was alles. Kriegen wir das immer wieder mit, dass Leute sagen, ja, sind Frauen dann irgendwie nicht gleich viel wert, wenn die jetzt bestimmte Dinge nicht machen dürfen oder so. Und auch da ist es ähnlich, wobei ich predige heute nicht über Frauen, aber einfach so zum Verständnis. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine bestimmte Position oder einen bestimmten Rang hat oder ob er einen bestimmten Wert hat. Das ist davon zunächst mal vollkommen unbenommen. Die Eltern nochmals sind nicht wertvoller als die Kinder oder die Kinder sind nicht weniger wert als die Eltern. Und trotzdem gibt's eine Rangfolge, die von Gott festgelegt ist und wo wir uns auch dran halten sollten. Und in dem Fall ist es so, dass die Eltern eine Verantwortung haben für ihre Kinder und auch ein Stück weit eine Autorität über ihre Kinder haben. Und wir können vielleicht den berühmten Satz, solange du deine Füße noch unter meinen Tisch streckst, wenn es mal so weit gekommen ist, denke ich, ist immer schlecht. Ich hoffe, dass wir das anders auch hinkriegen. Aber das ist schon dieses Konzept, wo wir sagen, solange ich für dich Verantwortung trage, und das ist in Deutschland gesetzlich festgelegt bis 18, in den meisten Punkten jedenfalls, solange muss ich auch, oder bin ich auch vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, meine Fürsorgepflicht auszuüben, und muss ich auch Entscheidungen treffen. Und dementsprechend sind die Kinder auch, denke ich, auch vom Glauben her, dazu angehalten, hier ihren Eltern zu folgen in dem, was sie vorgeben. Es gibt in Deutschland einen Punkt, wo man deutlich vor 18 mündig wird. Wisst ihr das? Mit 14 darf man was bestimmen? Die Religionszugehörigkeit. Das ist der Punkt, wo wir sagen, unter 14, wenn jemand unter 14 kommt und sich taufen lassen will, muss ich grundsätzlich, was ich unabhängig davon auch bei älteren Jugendlichen tue, mit den Eltern reden, aber unter 14 darf ich niemand taufen, wenn die Eltern das nicht wollen. Über 14 können die Eltern theoretisch keine Einwände mehr dagegen haben. Oder da kannst du auch aus dem Religionsunterricht austreten, da kannst du aus der Kirche vermutlich austreten. Genau. Also, hat was mit Rangordnung zu tun, hat was mit Erziehung zu tun. Also, hängt ein bisschen damit zusammen. Vater erzieht uns. Hoffentlich. Es gibt ja auch Väter, die sagen, das soll die Mutter machen. Also die Eltern erziehen ein Kind. Ich weiß auch nicht, Es gab in unserem Land so Ende der 60er Jahre eine Phase, wo man gesagt hat, wie ein Kind erziehen, so ein Blödsinn. Ein Kind muss selber seinen Weg finden. Und da hat man einen Familienrat gehabt und ich weiß nicht was alles. Und antiautoritäre Erziehung hieß es. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke, dass wir heute weitgehend die Früchte dieser Phase ernten. Und ich bin davon überzeugt, dass es keine positiven Früchte waren. Ich denke, dass viele Probleme, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, vermieden hätten werden können, wenn man damals nicht dieses etwas seltsame Erziehungskonzept gehabt hätte. Erziehung ist nichts Schlechtes. Ein Kind wird immer geprägt von irgendjemand. Es geht gar nicht anders. Ein Kind kommt ungeprägt zur Welt. Und wenn ich mein Kind nicht präge, dann prägt irgendjemand anders dieses Kind. Und das muss man sich einfach klar machen. Es gibt keine neutrale Erziehung. Also klar, wir haben zum Beispiel, wenn wir gefragt wurden, warum sind eure Kinder nicht getauft, haben wir gesagt, wir möchten, dass unsere Kinder sich irgendwann mal selber, später entscheiden. Selber. So. Aber das Kind ist logischerweise bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich selber entscheidet, nicht in einem luftleeren Raum. Das heißt, es wird immer beeinflusst. Und da können wir nicht sagen, da halten wir uns raus. Denn unser Kind wird beeinflusst von irgendwelchen Leuten. Ob das im Fernsehen ist, auf irgendwelchen Zeitschriften, von Schulkollegen, von Lehrern, von Kindergärtnerinnen meistens. Das Kind wird immer beeinflusst. Und jetzt ist die Frage, bist du davon überzeugt, dass die Ansichten, die du hast und der Lebensstil, den du führst, dass der gut ist? Wenn nein, dann rate ich dir dringend dazu, bring dein Leben in Ordnung. Bring deine Ansichten in Ordnung. Aber wenn du, und davon gehe ich doch mal aus, mit deinem Leben so einigermaßen jedenfalls im Reinen bist und der Meinung bist, dass du die Dinge so machst, wie du es eben verantworten kannst und wie du es richtig findest, dann ist es das Normalste der Welt, dass man es weitergibt an seine Kinder. Und deswegen finde ich, ist es vollkommen normal und vollkommen richtig und auch unsere Pflicht als Eltern, unsere Werte weiterzugeben an unsere Kinder. Unsere Kinder auf eine positive Art und Weise zu prägen. Und ich weiß, dass es nicht immer funktioniert. Und ich mache niemanden Vorwurf, dessen Kinder in Anführungszeichen nicht geraten sind oder was weiß ich, wo die Kinder dann irgendwie doch eigene Wege gehen. Der Punkt kommt irgendwann, wo Kinder eigene Wege gehen. Aber auf der anderen Seite denke ich, solange ich noch einen Einfluss habe, möchte ich diesen Einfluss ausüben. Und ich möchte euch bitten, diesen Einfluss auszuüben für eure Kinder. Und die Kinder positiv zu prägen, ihnen gute Werte mitzugeben, ihnen zu vermitteln, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie liebt. Und so weiter und so fort. Zu dieser Vaterschaft, werden wir nachher noch kommen, da gehören dann auch Erziehungsmaßnahmen. Aber das sage ich nachher was dazu. Da gehört auch Fürsorge dazu. Natürlich gehört Fürsorge dazu. Wenn du dein Kind nicht richtig versorgst, dann kannst du richtig Ärger kriegen mit dem Gesetz. Da gehört Geborgenheit dazu. Vor 100 Jahren oder irgendwie sowas, da war das alles noch ein bisschen anders. Da war der Vater nicht für Geborgenheit zuständig. Und da gab es vermutlich, und ich weiß nicht so, wie ihr aufgewachsen seid, aber ihr könnt mir vorstellen, dass die Älteren von uns vielleicht auch Väter hatten, die sie nicht wirklich in den Arm genommen haben, die ihnen nie irgendwie gesagt haben, dass sie lieben oder dass sie stolz auf sie sind oder so. Ich denke, das hat sich geändert, hoffentlich jedenfalls. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir unseren Kindern Geborgenheit vermitteln und es ist nicht nur eine Sache für Mütter, es ist nicht nur eine Sache für schwache und gefühlsbetonte Frauen, sondern das ist eine Sache, die auch uns Männer, uns Väter angeht. Genau. So, das einfach so ein bisschen zum Konzept von Vater. Ich hätte jetzt ja auch viel über Mutter reden können. Das ist übrigens auch was Interessantes, dass Gott uns in der Bibel nicht nur als Vater vorgestellt wird, sondern auch als Mutter. Wo Gott sich selber mit einer Mutter vergleicht. Von daher, du kannst jetzt in vielen Punkten eben auch die Mutter mit einsetzen, oder Eltern, wenn du magst. Halt allerdings nicht so viel davon, wie man das jetzt manchmal hat, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt schon vorgedrungen ist in Bellenberg in der Schule, dass man Eltern 1 und Eltern 2 hat, anstatt Vater und Mutter. Das werden wir sicher noch sehen und noch mehr bekommen, aber ich rede weiterhin von Vater und Mutter. Genau. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnimmt, wenn ihr denkt, das Konzept von Gott als unserem Vater, manche Leute denken, dass es eigentlich erst im Neuen Testament so aufgekommen ist. Und dass im Alten Testament Gott eben der Strenge war und der Böse und der die Leute gestraft hat und der irgendwie hart war und so. Und im Neuen Testament kam dann Jesus und hat alles umgeschmissen und alles neu gemacht. Und man kann natürlich schon argumentieren, dass es zu einem gewissen Maß vielleicht auch so ist. Aber Gott als Vater finden wir schon im Alten Testament relativ häufig. Oder was ist relativ häufig? Aber wir finden es an etlichen Stellen. Seid ihr heute fit hinten mit dem Tippen? Dann probieren wir es einfach kurz. Jesaja 63, Vers 16 wäre die erste Stelle, wo Gott uns als Vater begegnet im Alten Testament. Ich werde jetzt noch relativ viele Bibelstellen uns sagen, aber ich weiß nicht, ob wir alle an die Wand werfen. Sonst werden hinten die Finger noch wund. Ja. guckst du einfach mal. Denn du bist unser Vater. Genau. Was haben wir jetzt da? Einheitsübersetzung. Ist gut. Denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Das ist dein Name. So. Hier wird davon gesprochen, dass die Urväter des Volkes, nämlich Abraham und Israel, beziehungsweise Jakob, wie er ja früher hieß, dass die keine Beziehung mehr zum Volk haben, weil die ja schon lang tot sind. Aber Gott ist der Vater des Volkes. Und das ist so ein Konzept, was uns schon beim Jesaja begegnet. Ein paar Verse weiter, Jesaja 64, Vers 8, kommt es nochmal. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner, wir sind alle das Werk deiner Hände. Also da ist so der Schöpfer mit drin und der Ton oder die Erde, von der wir vorher gesprochen haben. Und eben auch dieses Konzept, dass Gott unser Vater ist. Oder Psalm 89, Vers 26. Das ist ein Gedanke, den wir nachher bei Jesus wiederfinden werden. Wo es heißt, er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Wo Gott hier ausdrückt, wie er sich danach sehnt, dass wir Vater zu ihm sagen, dass wir diese Beziehung, diese liebevolle Beziehung eines Kindes zum Vater, zum Vater aufbauen. Für die Tonbandaufnahme oder falls jemand mitschreibt, ich lese es jetzt nicht alles vor, Jeremia 3, Vers 4 finden wir es noch, Jeremia 3, Vers 19 oder auch 2. Samuel 7, Vers 14, wo wir dann auch schon das Konzept der Züchtigung mit dabei haben, wobei da komme ich nachher nochmal extra drauf. So, wir sehen, dass das Konzept, dass Gott unser Vater sein möchte, nicht erst im Neuen Testament auftaucht. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr versucht, die Dinge einfach auch ein bisschen immer im Zusammenhang zu sehen. Gott hat den Menschen gemacht als sein Gegenüber, als sein Bild. Gott hat mit dem Menschen geredet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer, mir das so vorzustellen, wie Gott in der Kühle des Abends durch den Garten Eden geht und Gemeinschaft mit Menschen sucht. Also Gott, den wir aus der Bibel her einfach als Gott ist Geist, Gott hat irgendwie keinen Körper oder so, und jetzt geht Gott abends, wenn es kühler geworden ist, durch den Garten. Als ob Gott irgendwie Probleme mit Temperaturen hätte oder so. Also wir merken schon, das ist uns irgendwie so ein bisschen fremd, aber das, was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, dass Gott Gemeinschaft sucht mit Menschen. Und das ist was, wofür der Mensch gemacht wurde, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. So, dieser Punkt, dass Gott diese Gemeinschaft mit uns wollte, der ist von Anfang an da. Und dann kommt diese Trennung von Mensch und Gott, wo der Mensch beschließt, eigene Wege zu gehen und wo diese liebevolle Beziehung zerbricht. Und wo Gott in seiner Heiligkeit mit dem Menschen keine Gemeinschaft mehr haben kann. Und wie Gott dann über Jahrhunderte hinweg mit den Menschen versucht zu arbeiten, ihm ein Gesetz gibt, um den Menschen einfach zu zeigen, dass wir aus eigener Kraft diese Verbindung mit Gott gar nicht mehr herstellen können. Und wie Gott trotzdem immer wieder Möglichkeiten schafft, wie Menschen mit ihm in Ordnung kommen. Wie er Opfer einsetzt, wo im Neuen Testament gesagt wird, dass so ein Opfer niemals die Schuld wegnehmen kann. Was Gott natürlich auch gewusst hat. Also ist ja nicht so, dass Gott irgendwie was gemacht hat und dann heißt ja, oh, funktioniert jetzt irgendwie nicht. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, aber hat nicht funktioniert. Gott ist allwissend. Also wenn Gott Dinge tut und die hinterher in Anführungszeichen nicht richtig funktionieren, dann hat es nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie ja, das nicht sehen konnte, oder, sondern hat es damit zu tun, dass er uns damit was zeigen möchte. So verstehe ich das Gesetz. So zeigt uns auch Paulus das Gesetz letztendlich. Und dann heißt es so schön im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt bringt er einfach die Dinge wieder in Ordnung. Und jetzt stellt er das wieder her, was er eigentlich von Anfang an schon wollte. Aber das ist nichts, was er im Neuen Testament erfunden hat, sondern das ist das, was über all die Jahrhunderte und Jahrtausende schon immer im Herzen Gottes war. Und wo wir auch sehen, wie Gott diese Beziehung hatte mit einzelnen Menschen, mit einem Abraham, mit einem Mose, mit einem David. Wo wir merken, da ist natürlich viel Ehrfurcht im Spiel, aber da ist auch viel Herzlichkeit. Und wo Gott Leute als seine Freunde bezeichnet. Und wo wir einfach merken, das sind Leute, die haben irgendwie eine andere Art von Beziehung als nur dieses rein Äußerliche. Und das ist auch das, was ich habe vorher so ein bisschen auch den Unterschied in der Praxis dargestellt zwischen uns als Freikirche und jetzt sage ich mal den großen Kirchen, wo wir hier an dem Punkt einfach auch so ein bisschen einen praktischen Unterschied sehen, ist, dass wir ganz, ganz viel Wert drauf legen, dass es eben nicht um eine formale Kirchenzugehörigkeit geht, dass ich äußerlich irgendwelche Regeln befolge oder sonst irgendwas, sondern dass es uns ganz, ganz stark darum geht, dass die Leute eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle, wenn das Priester und Pfarrer wieder neu hochheben und wenn die das betonen, dass sie dann sicher auch Gegenwind bekommen, aber dass du dann merkst, dass auch ihre Gemeinden irgendwie anders sind und dass die Gottesdienste anders sind. Und dass letztendlich auch das Ansehen von so einem Pfarrer oder Priester bei den Leuten, die zu seiner Gemeinde gehören, ein anderes ist. Und das ist was uns ganz, ganz wichtig ist und wo ich denke, was eigentlich das Zentrum der biblischen Botschaft ist, nämlich, dass Gott eine Beziehung mit uns möchte. Gott möchte keine Kirchenmitglieder, er möchte auch keine Taufscheinchristen oder sonst irgendwas. Er möchte auch keine Leute, die was weiß ich, einfach nur Geld geben oder sonst irgendwas. Sondern er möchte Leute, die eine Beziehung haben zu ihm. Und das wird uns im Neuen Testament dann ganz, ganz deutlich, wo diese liebevolle Beziehung von uns zu unserem Vater ganz neu betont wird. Vielleicht eine der bekanntesten Stellen ist Galater 4, Vers 6, wo Paulus uns über den Heiligen Geist was sagt und wo, ich lese es einfach vor, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Also für diejenigen, die Gruppe noch kennen, damit ist nicht die gleichnamige schwedische Popband gemeint, sondern Abba ist das aramäische Wort für Vater, Papa. So, also wir könnten jetzt auch übersetzen, einen Geist empfangen, durch den wir rufen, Papa. Ich weiß nicht, wie du zu deinem Papa sagst, da gibt's ja ganz verschiedene Worte. Aber das ist das, was Gott eigentlich von uns möchte oder mit uns möchte. Er möchte uns in eine Beziehung reinführen, wo wir zu Gott, weiß nicht, wie ihr das so seht, manchmal, ich muss gerade mal nachdenken, ob wir jemanden hier haben, ich möchte jetzt da auch niemand zu nahe treten. Aber manchmal denke ich mir, wenn jemand so sein Gebet anfängt, Heiliger Vater, oder so. Das kann schon auch mal, also wir haben schon auch Ehrfurcht vor Gott und von daher hat es auch seine Berechtigung. Aber ich denke, wir dürfen dann auch mal unser Gebet anfangen mit Papa. Und das ist das, was Paulus uns hier sagt. Gott hat diesen Geist in uns gegeben, durch den wir Papa zu Gott sagen können. Durch den wir eine liebevolle Beziehung zu Gott haben können. Parallelstelle dazu finden wir übrigens in Römer 8, Vers 15. Die brauche ich jetzt nicht extra vorzulesen. Und eine Stelle, die ich ganz besonders liebe, ist Johannes 16, 26. Das ist so eine Stelle, die ich gern auch meinen katholischen Geschwistern sage, wenn's um die Frage der Heiligen geht. Johannes 16, Vers 26. Da lesen wir Folgendes. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich brauche keinen Umweg zu machen. Also natürlich ist Jesus unser Fürsprecher. Das wird in der Bibel sehr, sehr deutlich gesagt. Im Übrigen ist er der einzige Fürsprecher. Aber das ist jetzt heute nicht mein Thema. Ich predige heute weder über Maria noch über die Heiligen oder so. Aber was diese Stelle sagt, das ist, dass Jesus sagt, ich sage noch nicht mal, dass ich für euch bitten werde, obwohl er das natürlich auch tut. Er sagt, der Vater selber hat euch lieb. So, der Vater selber hat ein Interesse daran, unsere Gebete zu erhören. Der Vater selber möchte, dass es uns gut geht. Wir brauchen eigentlich noch nicht einmal einen, der sagt, Mensch, jetzt sei doch mal nett zu dem oder irgendwie so. Der Vater selbst hat euch lieb. Und das ist was, wo ich mir manchmal denke, das müssten wir eigentlich viel, viel mehr verstehen und begreifen. Weißt du, was du für ein Bild hast von Gott? Das ist vielleicht manchmal unterschiedlich. Wenn wir so eine richtig gute Phase haben und du betest und dann denkst du, ja, der Vater hat mich lieb und alles ist in Ordnung. Und dann gibt es vielleicht auch Tage, wo du sagst, irgendwie meine Beziehung zu Gott ist gerade nicht so wirklich gut. Und jetzt habe ich Angst irgendwie, wie wird Gott wohl mir gegenübertreten und so. Und ich sage auch nicht, dass das vollkommen unbegründet ist. Ich meine, die Bibel ist voll davon, dass wir mit Gott eben nicht umspringen können wie mit unserem Kumpel oder sowas und dass eine gewisse Ehrfurcht natürlich auch angebracht ist. Aber wenn die Bibel uns eins ganz, ganz deutlich sagt, und das werde ich uns jetzt gleich noch auch anhand von ein paar Bibelstellen beweisen, dann ist es, dass Gottes Liebe zu uns, Gottes Zuwendung zu uns nicht davon abhängig ist, wie gut wir waren und wie brav wir sind und wie heilig wir schon geworden sind. Das ist im Übrigen auch im Alten Testament schon wo Gott einfach diese Sehnsucht ausdrückt, wo er zum Beispiel in Jeremia 3, Vers 19 sagt, und ich dachte, wie will ich dich halten, als wärst du mein Sohn, und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz, also hier geht es um das Volk Israel, unter den Völkern, und ich dachte, du würdest mich dein lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. So Gott sagt, ich gebe euch dieses Land, und mein Wunsch ist eigentlich, dass ihr dann sagt, du bist aber ein guter Vater. Und jetzt tut das Volk was anderes. Und wo wir einfach aus diesen Worten auch raushören, so eine Enttäuschung von Gott und so einen Schmerz, den Gott empfindet. Aber das Ziel Gottes ist diese liebevolle Beziehung zu uns. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was müssen wir eigentlich tun, oder wenn du jetzt so an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so zu Gott kommen kann, und vielleicht ist er jetzt zornig auf mich und wer weiß. Und wenn du dann überlegst, was muss ich eigentlich tun, um irgendwie wieder Gottes Gunst zu gewinnen, was muss ich eigentlich tun, damit er mich wieder lieb hat, dann würde ich dir vorschlagen, lies doch Römer 5, Vers 6 und 7 und 8. Römer 5, 6 bis 8. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, im Gegensatz zu deiner Angebeteten, in die du schon lange verliebt bist und der du noch nie getraut hast, dir das zu sagen, im Gegensatz zu den Menschen, die du vielleicht irgendwie gewinnen möchtest, musst du nicht um Gottes Liebe werben. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Oder einer anderen Stelle im Römerbrief heißt, als wir noch Feinde waren. Das ist eine ganz, ganz deutliche Botschaft, die uns Gott gibt, dass seine Liebe zu uns nicht davon abhängig ist, ob wir diese Liebe erwidern. Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. So, das heißt, wenn du Gott gegenüberstehst, dann ist eins mal ganz klar, dass Gott dich liebt. Zu der Erziehung komme ich nachher noch. Das gehört auch zur Liebe. Aber eins ist ganz klar, du brauchst vor Gott keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, dass Gott sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die auch in die Seelsorge kamen und die Angst hatten, sie hätten die berühmte Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich weiß nicht, ob du auch einer von denen bist, das schon mal gefragt hast. Ich glaube, jeder Christ hat irgendwann in seinem Leben mal so eine Phase, wo er diese Angst hat. Und meine Antwort darauf ist eigentlich immer dieselbe. Ich lese, also zunächst mal diese Bibelstelle, die sagt Jesus im Zusammenhang damit, dass wir den Heiligen Geist betrüben, traurig machen. Und wenn wir uns nun überlegen, wie wir eigentlich an den Punkt kommen, wo uns Fehlverhalten auffällt, dann sagt uns die Bibel relativ deutlich, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist überführt uns davon, dass wir Sünder sind. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns, dass wir was falsch gemacht haben. Wisst ihr das? Kennt ihr, oder? Ist hoffentlich nichts Neues für euch. So, das heißt, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir feststellen, wir haben was falsch gemacht, dann ist es nicht unser eigenes Verdienst, sondern das ist Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Dass wir erkennen, dass wir was falsch gemacht haben. In dem Punkt, wo wir die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, wo wir den Heiligen Geist so traurig gemacht haben, dass er sich von uns zurückzieht, haben wir keine Sündenerkenntnis mehr. Und dementsprechend auch keine Vergebung mehr. Und da kommt das Problem her. So, in dem Moment, wo du ein schlechtes Gewissen hast und wo du weißt, du hast was falsch gemacht und wo du mit Gott in Ordnung kommen willst, bin ich der festen Überzeugung, dass wir an dem Punkt uns keine Sorgen machen müssen. Also wenn du Vergebung haben möchtest, dann bekommst du die auch. Und jeder Gedanke, der dir was anderes sagt, in meinen Augen, kommt vom Feind, der dich einfach von Gott fernhalten will. Aber das nur als Randbemerkung. Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos, ohne Vorbedingungen. Ich muss Gott nicht davon überzeugen, dass ich liebenswert bin. Bist du liebenswert? Also ich bin liebenswert. Wisst ihr das? Warum bin ich liebenswert? Weil ich so ein toller Hecht bin? Nein, weil Gott mich gemacht hat. Weil Gott mich wert findet, mich zu lieben. Deswegen ist die Frage, ob ich liebenswert bin oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob ich mich gut verhalte oder nicht. Ich hoffe ja alle, dass ihr brave Kinder habt, aber stellt euch mal theoretisch vor, dass euer Kind vollkommen schiefe Wege geht und Dinge macht und keine Ahnung. Ist es immer noch euer Kind? Liebt ihr euer Kind immer noch? Und so ist es mit Gott auch. Gott liebt uns, auch wenn wir Dinge falsch machen. Das heißt ja nicht, dass er sagt, oh, mach ruhig weiter. Da haben wir ja das letzte Mal schon, oder das vorletzte Mal, weiß ich nicht, ganz kurz drüber gesprochen. Gott lässt uns dann ja auch nicht so, wie wir sind. Aber das ist zunächst mal was, wo er uns diese Liebe anbietet. Und dann arbeitet er mit uns und verändert uns durch seine Liebe und macht aus uns neue Menschen und macht uns fähig auch zu dieser Gemeinschaft mit ihm. Und das ist auch was, was wir natürlich sehen. Da komme ich gleich noch drauf, wenn es um die Erziehung geht. Eine Eigenschaft, die ein normaler Vater auch hat, ist, dass er seinen Kindern gern was schenkt. Also wie das so bei euch war, für euch als Vater oder für euch als Kind. Manchmal empfinden wir das ja auch anders. Wir hätten dann immer gern mehr oder Dinge, die wir dann eben nicht bekommen haben. An dem Punkt, denke ich, ist es ganz hilfreich, sich ein bisschen daran zurückzuerinnern, wie man das als Kind empfunden hat, die Geschenke der Eltern. Also ich habe mir manche Dinge gewünscht, und das habe ich hier, glaube ich, auch schon mehrfach erzählt, die ich nicht bekommen habe. Wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke und das dann nur daran festmache, ja, das habe ich nicht bekommen und das habe ich nicht bekommen und das habe ich nicht bekommen, dann kann es schon sein, dass ich sage, meine Eltern waren irgendwie knausrig und haben mir nie das gegeben, was ich eigentlich wollte. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit und mal ein bisschen ehrlich zu dir selber bist, dass du feststellen wirst, dass du vielleicht das eine oder andere nicht bekommen hast, aber dass du viele Dinge bekommen hast, die du gern wolltest, und auch viele Dinge bekommen hast, die du zwar nicht wolltest, aber die trotzdem schön und gut waren, oder? Und klar, jetzt gibt es dann wieder die Gruppe, die vielleicht sagt, meine Eltern waren nicht gut oder was weiß ich, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt an wirklich gute, fürsorgliche Eltern denken, dann bin ich davon überzeugt, dass jeder von uns zu dem Punkt kommt, wo wir sagen, wir haben vielleicht nicht alles bekommen, aber unsere Eltern haben uns schon reichlich beschenkt. Also würde ich jetzt seltsam finden, wenn es nicht so wäre. Und umgekehrt ist es mit Gott auch so. Wir können uns natürlich an dem aufhalten, wo wir sagen, an dem Punkt hat Gott aber meine Gebete nicht beantwortet und da hat er sich aber nicht so verhalten, wie ich das gewünscht hätte. Und können uns daran festhalten und uns darum drehen, oder wir können sagen, okay, aber ich habe von Gott vieles bekommen, wo er mich versorgt hat, wo er mir gute Dinge geschenkt hat. Und ich denke, die Beziehung ist ähnlich wie mit unseren leiblichen Eltern. Eine Bibelstelle, die über das Geben unseres Vaters uns was sagt, ist Jakobus 1, Vers 17, wo wir lesen, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Also das, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Und daran kann es dann manchmal auch liegen, wenn wir manche Dinge nicht so bekommen, wie wir das gern wollten, weil diese Gaben dann vielleicht auch nicht gut oder vollkommen sind. Eine zweite Bibelstelle, die ich euch gerne zu dem Thema vorlesen würde, und dann würde ich gerne weitergehen, ist Lukas 11, Vers 11 bis 13. Da haben wir auch, das haben wir Mittwoch, glaube ich, im Hauskreis kurz angesprochen. Was heißt, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? So, Gott gibt uns gerne gute Gaben. Ihr kennt es ja schon. Und in dem Punkt, es gibt eine Parallelstelle, glaube ich, im Markus-Evangelium oder Matthäus-Evangelium, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wo gesagt wird, wie viel mehr wird Gott gute Gaben geben, denen, die ihn darum bitten. Hier beim Lukas spricht er speziell vom Heiligen Geist. Und das möchte ich uns einfach auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, zum Beispiel, wenn es um Geistesgaben geht. Wenn wir Gott darum bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt und Geistesgaben gibt, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir irgendwas Schlechtes bekommen. Wenn wir Gott um einen Fisch bitten, dann werden wir keine Schlange bekommen. Amen? So sagt die Bibel und so glaube ich's. So, das heißt, wenn du Gott darum bittest, zum Beispiel, dass du in der Sprache beten kannst, die du nicht gelernt hast, dann brauchst du keine Angst zu haben, dass du irgendwas Schlechtes bekommst und irgendwelche Flüche aussprichst oder sowas. Das ist für mich eine direkte Anwendung dieser Stelle. So, lasst uns einfach froh und freudig Gott darum bitten, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, auch was zum Beispiel die Gaben des Geistes angeht. Genau, und dann gibt's die Erziehung. Ich gehöre natürlich jetzt irgendwie auch noch dazu. Es wird nicht mein letzter Punkt sein, ich werde positiv aufhören. Aber das wird uns im Hebräerbrief, zum Beispiel im 12. Kapitel, auch relativ deutlich gesagt, dass Gott uns erzieht. Und dass es zur Erziehung eines Kindes dazugehört, dass dieses Kind auch nun, je nach Übersetzung, manche schreiben Züchtigung, manche schreiben Strafe, manche schreiben was von Schlägen. Da müsste man dann vielleicht nochmal genau nachgucken, was da eigentlich steht. Aber um was es mir heute einfach geht, ist, dass Gott uns natürlich als ein liebender Vater auch erzieht. Und jetzt habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, so diese Erziehung der 68er ohne Autorität, ohne Regeln. Ich denke, dass das den Kindern nicht gut tut und ich denke, dass es uns auch nicht gut tut. Und das ist ein Grund, weshalb Gott uns manchmal auch erziehen muss. Ich persönlich habe dazu mir eine Haltung angelegt, wo ich zu Gott immer wieder sage, Gott, wenn das irgendwie geht, würde ich das mit dir gern im Guten regeln. Also, wenn es nicht unbedingt eine Strafe sein muss, vielleicht kannst du mir das irgendwie so verklickern, dass es im Guten geht. Aber wenn es nicht im Guten geht, muss Gott vielleicht auch mal strafen. Was auf der anderen Seite nun wieder nicht heißt, dass alles, was in unserem Leben schiefläuft, eine Strafe Gottes ist. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, ich fange mal andersrum an. Wenn wir als Eltern unsere Kinder strafen, dann tun wir das doch hoffentlich nicht mit dem Hintergrund, dass wir uns endlich abreagieren können und dass wir uns den Frust von der Seele strafen können und dass es uns irgendwie hinterher besser geht. Sondern das Ziel von der Strafe, von der richtig verstandenen Strafe oder Sanktion oder wie auch immer du das jetzt bezeichnen möchtest in der Kindererziehung ist doch, dass ein Kind was lernt, oder? Also das muss doch in meinen Augen jedenfalls Ziel von einer guten Erziehung sein, dass eine Strafe nicht einfach um der Strafe willen ausgesprochen wird, sondern dass das Kind was lernt. Dementsprechend muss das Kind doch auch wissen, dass das, was da jetzt passiert, eine Sanktion ist oder eine Reaktion ist auf ein Fehlverhalten. Also wenn ich, ein Kind hat irgendwas gemacht, ist sich vielleicht noch nicht mal bewusst, dass es irgendwas falsch gemacht hat. Und dann sagt der Vater, du hast jetzt eine Woche Hausarrest oder keine Ahnung oder Fernsehverbot oder was weiß ich auch. Und das Kind kann das Fehlverhalten und die Strafe überhaupt nicht zuordnen. Oder muss jetzt raten, warum könnte das jetzt so sein oder so. Dann hat die Strafe eigentlich ihren Sinn verfehlt, oder? So, und umgekehrt, wenn jetzt Dinge in unserem Leben schieflaufen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen würden, dann kann ich mich natürlich fragen, will Gott mir dadurch was sagen? Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir Kinder Gottes sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist mir an dem Punkt nichts sagt und nicht sagt, hör mal, das ist vielleicht aus diesem und jenem Grund, dann muss ich mir da auch keine Gedanken darüber machen, ob das vielleicht eine Strafe Gottes sein könnte. Ich denke, wenn Gott uns Dinge klar machen möchte, dann tut er das auch. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht vollkommen in die Ecke gedrängt haben und ihm überhaupt nicht mehr erlauben, zu uns zu reden, dann werden wir das Reden des Heiligen Geistes auch hören und dann wird er uns auch zeigen, wenn das nun in irgendeiner Form als eine Konsequenz unseres Handelns gedacht ist. Aber natürlich gibt's als guter Vater gibt Gott gewisse Sanktionen für Fehlverhalten. Das sehen wir in der ganzen Bibel und das wäre auch seltsam, wenn er es nicht tun würde. Also wenn ich jetzt eben vorher gesagt habe, dass die Liebe Gottes für uns zu uns bedingungslos ist, dann heißt es auf der anderen Seite eben nicht, dass Gott uns lässt, wie wir sind, sondern er möchte ja, dass unsere Beziehung zu ihm nicht gestört wird. Und wenn wir uns daran erinnern, wie die Beziehung zu Gott gestört wurde, dann sehen wir ja, dass sie durch Sünde gestört wurde, also durch Fehlverhalten des Menschen. Und das heißt, wenn Gott diese Beziehung zu uns wiederherstellen möchte, dann versucht er natürlich auch, die Sünde aus unserem Leben rauszubekommen, die diese Beziehung immer von Neuem vergiftet und schwierig macht. Und von daher wird Gott natürlich ein Interesse daran haben, uns an dem Punkt zu erziehen. Genau. Zwei letzte Punkte über die Vaterschaft. Das erste ist Jeremia 31, Vers 9. Jeremia 31, Vers 9, das sagt Gott, sie werden weinen kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Gott sagt, dieses Volk, die Leute in diesem Volk sind meine Kinder. Und ich möchte, dass es denen gut geht. Und deswegen werde ich sie trösten, wenn sie traurig sind. Das ist auch was, was wir in Offenbarung dann wiederfinden, wo davon geredet wird, dass Gott alle Tränen abwischen wird und dass es kein Leid mehr geben wird und keinen Schmerz. Und genau. Jesaja 66, Vers 13 möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist eine der Stellen, wo Gott sich zum Beispiel als Mutter bezeichnet. Einfach, dass wir das auch mal gehört und gelesen haben. Jesaja 66, 13, da heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. So, wir sollen von Gott getröstet werden. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so in den Familien ist, ob da eher der Vater tröstet oder ob es eher die Mutter ist. Also, mag vielleicht ja hier und da unterschiedlich sein, aber ich denke mal so, dass die Kinder, wenn es um Trost geht, dann vielleicht dann doch eher zur Mama gehen. Aber das ist was, was uns Gott auch geben möchte als unser Vater, als unsere Mutter, dass er uns trösten möchte. Und wisst ihr, bei Trost, da geht es eigentlich nicht darum, dass ich sage, ist ja alles gar nicht so schlimm. Das kann man ja auch machen beim Trost. Aber was mache ich beim Trost eigentlich? Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Es gibt ja Leute, wenn die mitbekommen, was weiß ich, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, da ist jemand gestorben oder keine Ahnung was. Dann gibt's Leute, die sind sich dann so unsicher, was sie sagen sollen, dass sie den Kontakt zu den Leuten vollkommen meiden. Was dann irgendwie den Eindruck erweckt, irgendwie bin ich jetzt nicht mehr in der Gemeinschaft oder keine Ahnung was. Und letztendlich hat's damit zu tun, dass wir uns unsicher sind, wie gehe ich eigentlich damit um? Aber jetzt, ich denke, jeder von uns hat schon mal eine Situation erlebt, wo wir Trost gebraucht haben, oder? Jeder von uns war irgendwie schon mal traurig und jeder von uns, hoffe ich doch, hat auch schon mal Trost erlebt. Und jetzt würde ich euch gerne mal fragen, was ist Trost? Was hat euch geholfen? Was macht Trost? Oder wozu brauchen wir das? Was ist das? Anteil nehmen heißt? Genau, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich persönlich als unglaublich befreiend empfunden habe, nämlich, dass ich, wenn ich Leute besuche, die eine schwierige Situation haben, dass das Erste ist, dass ich nicht reden muss, sondern dass ich zuhören kann. Das ist schon mal das Erste, was den Leuten unglaublich gut tut. Und da kann man nichts falsch machen beim Zuhören. Also vielleicht kann man schon was falsch machen, aber das ist ganz einfach. So, was noch? Was gehört zum Trost? Genau, was, damit gehe ich auch noch nicht mal auf diese Situation ein, sondern ich sage einfach, ich bin da. Ich bin irgendwie da für dich, wenn du mich brauchst oder so. Ich nehme dich in den Arm, ich möchte dir irgendwie was Gutes tun. Trost hat in meinen Augen relativ wenig damit zu tun, was passiert ist. Sondern Trost ist einfach, denjenigen die Sicherheit zu geben, dass die Beziehung noch da ist. Dass die Liebe noch da ist. Dass da jemand ist, der dich nicht allein lässt. Das ist Trost. Was macht die Mutter, wenn sie ein Kind tröstet? Gut, da wird vielleicht auch mal gepustet oder ein bisschen Spucke drauf oder keine Ahnung. Aber ehrlich, das bewirkt eigentlich gar nichts. Das lindert keinen Schmerz. Gut, die Kühlung vielleicht, könnte man jetzt argumentieren oder so. Das Wichtige ist einfach, da ist jemand da, der kümmert sich um mich. Ich bin nicht allein. Das ist das, was Trost eigentlich ist. Und ich finde, das kann eigentlich jeder machen. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Und das haben die Freunde zum Beispiel vom Hiob in der ersten Woche auch richtig gut gemacht. Kennt ihr die Geschichte vom Hiob? Dem ging ja alles schief und seine Kinder sind gestorben und seine Kamele waren weg und was weiß ich. Und er war selber dann noch krank und so. Und dann kommen seine Freunde und die machen eine Woche lang nichts anderes, als mit ihm da zu sitzen und einfach da zu sein. Ist vielleicht ein bisschen lang, aber war damals auch Orient, da waren Dinge vielleicht noch anders. Ich würde es jetzt seltsam finden, wenn ich Besuch bekommen würde und der wird sich eine Woche lang bei mir an den Tisch setzen und wird nichts mit mir reden oder so. Gut, aber das mag ja auch dann in der Situation. Aber einfach mal da zu sein, zu hören, einfach auszudrücken, du bist nicht allein. Das ist Trost. Und das macht Gott auch mit uns. Gott nimmt uns einfach mal in den Arm. Und da geht es nicht so sehr darum, was ich jetzt falsch gemacht habe oder was alles Schlimmes passiert ist, sondern geht es einfach darum, dass Gott sagt, ich bin für dich da. Ich bin immer noch dein Vater. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Gott tröstet uns. ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Vielleicht pustet Gott dann auch hier und da mal ein bisschen. Wo wir vielleicht merken, das ist jetzt, ändert eigentlich an der Situation, die mir den Schmerz verursacht, nicht so da viel. Aber ich merke einfach, dass Gott auch Zeichen setzt. Gut. Noch vielleicht nur eins. Ich war gestern mit meinem Sohn im Krankenhaus. Der war bei einer ganz gefährlichen Veranstaltung in Ulm, bei Garden in the City. Und er hat sich dabei den Zeh gebrochen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Gemeinde in Ulm verklagen soll. Aber er war im Freien. Ich hoffe hinterher und nicht während des Gottesdienstes. Könnte man vielleicht über Strafe nachdenken, aber nee. Und ist einfach ausgerutscht irgendwie auf dem Gras und ist mit seinem Zeh halt irgendwie gegen die Wand. Ich habe nur zu ihm gesagt, er soll nicht mit dem Fuß durch die Wand. So, jetzt pass gut auf. Jetzt hat der gute Kerl dann die Schmerzen, ist ja klar. Aber ich kann ihn natürlich nur trösten, wenn er das auch zugibt. Versteht ihr? Er hatte jetzt im Sinn, er hat nächste Woche ein wichtiges Spiel mit seiner Mannschaft. Da ist doch gar nichts. Da muss man nicht ins Krankenhaus. Das tut auch gar nicht weh. Da ist nichts mit Trost. Da muss ich höchstens noch sagen, Karl, dein Fuß ist kaputt. Da muss ich vielleicht noch hart werden und so und ihn davon überzeugen, dass man jetzt vielleicht doch ins Krankenhaus muss. Aber in dem Moment, wo derjenige, der den Schaden auch zugibt und sagt, ja, das tut mir weh, dann kann man auch trösten. Und vielleicht das einfach so als kleiner Hinweis. Du kannst natürlich Gott gegenüber auch immer den Starken markieren, aber du kannst ihm gegenüber auch einfach zugeben, dass es dir gerade richtig schlecht geht. Und dann kann Gott dich auch trösten. Letzter Punkt, da habe ich jetzt gar nicht viel dazu geschrieben. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jetzt würde ich euch gerne fragen, wie würdet ihr Barmherzigkeit definieren? Das ist so ein Wort, wo ich mir manchmal denke, was ist das eigentlich, Barmherzigkeit? Nett sein, ja. Was ist barmherzig? Unverdiente Liebe? Okay. Ich bewundere immer die Leute, die für irgendwelche Lexika irgendwelche Definitionen schreiben, wo du das manchmal durchliest und sagst, ja genau, so muss man das sagen. Aber ich wäre da nie drauf gekommen. Aber vielleicht findet ihr noch irgendwas Schönes. Was ist Barmherzigkeit? Verständnis? Hilfsbereit? Okay. Ja, genau. Also ich denke zu barmherziger, also all die Dinge, die ihr gesagt habt, so nett zu sein, zu helfen und so weiter und so fort, das ist alles dabei. Aber was bei Barmherzigkeit, finde ich, dazu kommt, ist dieser Aspekt der Gnade. Irgendwie so unverdient, hat jemand gesagt. Bitte? Ja, eben dass ich jemand was Gutes tue, obwohl er es eigentlich nicht so wirklich verdient oder nicht irgendwas dafür tun kann oder was leisten kann oder so, sondern so dieses Erbarmen, so ich habe Mitleid mit jemand. Also ich weiß, Mitleid klingt für uns inzwischen. Genau, also ich sehe, da ist jemand in Not und mein Herz, da ist wegen auch Barmherzigkeit, mein Herz ist bewegt und jetzt fühle ich mich irgendwie dazu gedrängt, demjenigen irgendwie zu helfen und dem was Gutes zu tun. Und im Punkt auf Gott finde ich den Gedanken so schön, Weil Gott ist nicht irgendwie der alte Opa auf seiner Wolke weit weg, der nichts mitkriegt und nichts checkt, oder Gott, der die Welt aufgezogen hat und sie jetzt einfach laufen lässt und dem das irgendwie vollkommen egal ist, was passiert. Gott ist nicht irgendwie einer, der weit weg ist und der sich nicht darum kümmert, sondern Gott ist einer, der Erbarmen hat. Gott ist einer, der Gefühle hat. Gott ist einer, den das kümmert, was mit uns passiert. Und wenn du das nächste Mal das Vaterunser betest oder vielleicht auch nur dein eigenes Gebet mit diesem Wort mein Vater beginnst oder Vater oder Papa oder wie auch immer du sagst, dann denk doch einfach an das, was wir heute miteinander besprochen haben. Und versuch mal so in deiner inneren Haltung Gott gegenüber auch dieses Vater Wahrheit werden zu lassen. Ich muss ja jetzt was bekennen. Ich bin einer, der hört immer zu, wenn andere beten. Versteht ihr, was ich meine? Und ich höre mir auch selber manchmal zu, wenn ich bete, und denke mir, ich habe manchmal so die Befürchtung, dass ich unsere Gebete manchmal ein bisschen verselbstständige. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen... Also wenn du neugeborener Christ bist, dann sind die Worte ja noch ein bisschen unbeholfen und dann fließt das alles nicht so. Das ist dann ein Grund, weshalb wir meistens dann eher nicht beten. Wobei ich denke, das sind für mich immer die schönsten Gebete überhaupt, wenn ich merke, das ist nicht so geschliffen, sondern das ist irgendwie unrund. Und dann merkst du irgendwie, das kommt so richtig aus dem Herzen. Aber so jemand wie ich, der ich jetzt so langsam auf die 40 zugehe, warum lacht er jetzt? Glaubensmäßig gehe ich so langsam auf die 40 zu und mit theologischer Ausbildung, was weiß ich was, und dann betest du halt irgendwie ganz routiniert und dann kommen die Gedanken und hängst du auch so einen Gedanken an den anderen und dann am Ende, boah, das war jetzt wieder ein gutes Gebet oder so. Geht dir das manchmal so, dass du hinterher denkst, was habe ich jetzt eigentlich gebetet? Und da wird, also jetzt bitte mal alle, die noch nicht so oft laut gebetet haben und die sich immer nur seltsam fühlen, wenn sie laut beten, hört mal einfach alle weg. Aber diejenigen von uns, die einfach routiniert sind im Beten, lasst uns doch mal ein bisschen darüber nachdenken, was wir beten. Ob ich das wirklich ernst meine, was ich da sage. Und mal wirklich Beziehung mit Gott zu haben, so das ist für mich was, wo ich denke, da muss ich immer wieder neu daran arbeiten, dass es nicht zur Routine wird, dass ich nicht einfach meine Gebete so runterspule. Jesus hat mit den Pharisäern ein großes Problem gehabt, dass er gesagt hat, ihr stellt euch da hin und macht lange Gebete und sowas, aber euer Herz in Wirklichkeit ist ganz woanders. Und ich denke, das ist wichtig für uns, weil es Gott eben nicht um die Äußerlichkeiten geht. Also bevor wir irgendein Gebet runterspulen oder bevor wir irgendwelche vielleicht auch auswendig gelernte Gebete abspulen oder so, oder halt wissen, was Gott hören will und ihm das dann halt sagen, obwohl es eigentlich gar nicht so in unserem Herzen ist. Gott sagt mal, geht weg mit dem Geplarr eurer Lieder. Wenn das nicht von Herzen kommt, ja, dann soll es vielleicht auch besser gar nicht kommen. Aber noch besser ist es, dass es von Herzen kommt. Und das würde ich uns einfach wünschen, wenn wir dieses Vater aussprechen, dass wir uns einfach vorher das ins Gedächtnis rufen und sagen, ja, was bedeutet das eigentlich, Vater? Was heißt es, dass Gott mein Vater ist? Und dass wir diese Dinge, die wir jetzt heute gehört haben, so in unserem Herzen haben und es dann auch wirklich so vor Gott aussprechen und so diese Beziehung auch herstellen. Vielleicht verändert es ja auch ein Stück weit unser Gebetsleben. Gut, also, erster Teil, unser Vater. Nächste Woche habt ihr mich schon wieder. Da kommt nicht im Himmel, da kommt, also ich glaube, das nächste, was kommt, geheiligt werde dein Name. Hat auch was mit dem Himmel zu tun. Genau. Amen.